Janina und ich, wir sind gemeinsam vor knapp 2 Jahren als Pastorenehepaar in die Gemeinde nach Kelkheim berufen worden. Kelkheim liegt am Fuße des Taunus in der Nähe von Frankfurt. Ich kann aus meinem Arbeitszimmer schön auf den Feldberg blicken. Und dort haben wir in den letzten 2 Jahren eine spannende Konstellation gehabt. Janina hat 2 Jahre voll als Pastorin in der Gemeinde gearbeitet und ich durfte mich noch ein bisschen zurückhalten, denn ich bin mit einer Doktorarbeit noch beschäftigt über Paulus und seine Selbstdarstellung im Galaterbrief und gehe nun in die Schlussphase dieser Arbeit und werde dann im Oktober ebenfalls als Pastor in der Gemeinde anfangen. Und dann beginnt eine nächste spannende Phase für uns, der wir uns die Stelle teilen müssen und dürfen. Wir haben gemeinsam 3 Kinder, die geistern hier auch irgendwo rum, also werdet ihr nachher sicherlich auch noch zu Gesicht bekommen. Ich habe euch zur heutigen Predigt ein Geräusch mitgebracht und lade euch ein, dass ihr für einen kurzen Moment die Augen schließt. Habt ihr es gehört? War es hörbar? Ich mag dieses Geräusch, wenn man eine Wasserflasche aufmacht. Auch in diesen Tagen ganz besonders. Heute ist es ja, wie gesagt, etwas kühler, aber in den letzten Tagen war es sehr heiß. Es ist ein Geräusch, das sofort die Gedanken zum Thema Erfrischung wachruft, an Durstlöschung, auch ein bisschen Erfrischung. Ich hätte die Flasche noch ein bisschen schütteln können, dann hätten auch zumindest hier Wiltrud in der ersten Reihe was davon abbekommen. Also ein bisschen Erfrischung ist natürlich auch dabei. Ein Geräusch, das zum Thema der heutigen Predigt passt. Wasser. Lebendiges Wasser. Das ist ein Gedanke, der uns ja sicherlich schon seit dem Jahresbeginn begleitet, mit der Jahreslosung, die über diesem Jahr steht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. So steht es in Johannes Offenbarung in den Versen, in Vers 1, Kapitel 21, Vers 6. Und zu diesem Vers haben die meisten von uns sicherlich mindestens eine Predigt gehört und eine Andacht im Gemeindebrief gelesen oder vielleicht auch noch viel mehr gehört und gelesen. Und ich möchte trotzdem dieses Thema Wasser des Lebens heute noch einmal aufnehmen in der Predigt, allerdings mit einem anderen Predigttext als Grundlage. Und unser kurzer Predigttext für heute steht im Johannesevangelium, dort in Kapitel 7, in den Versen 37 bis 39. Jetzt muss ich einmal hier den Techniktest machen. Ja, sonst müsste ich, Benni, kannst du einmal weiterklicken? Die ist an, natürlich. Den On-Off-Knopf, den habe ich noch gefunden. Ja, sie braucht ein bisschen lange zum Laden, auch wegen einiger Bilder, die drin ist. Na, jetzt geht es schon zu weit. Wir brauchen den Predigttext erstmal. Noch einen, genau da. Da ist er, genau. Also Johannes 7, Verse 37 bis 39. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Sowohl die Jahreslosung in der Johannes-Offenbarung als auch diese Worte Jesu haben eine grundsätzliche Gemeinsamkeit, nämlich darin, dass sie von Gott, von Jesus als Ursprung des lebendigen Wassers berichten. Sie haben aber eine unterschiedliche Perspektive. In der Johannes-Offenbarung ist das Wasserwort Teil der Vision über Neuschaffung von Himmel und Erde durch Gott. Es ist die Zusage Gottes, den Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers zu geben, und zwar in der neuen Welt, in der neuen Schöpfung. Es beschreibt die Fülle des Lebens, wie sie eben in der neuen Welt Gottes herrschen wird. Und dieser Text der Johannes-Offenbarung war für die Christen damals, an die die Johannes-Offenbarung geschrieben worden ist, zuallererst eine Einladung und eine Aufforderung, zu hoffen und zu glauben auf eben diese neue Welt Gottes, in der es besser sein wird als in der jetzigen Zeit. zu hoffen und zu glauben, standhaft zu bleiben und zu erwarten, dass Gott irgendwann in der neuen Welt Lebensfülle in seiner neuen Schöpfung schenken wird. Das Wasserwort Jesu hat aber einen ganz anderen Kontext und das finde ich ganz spannend. Jesus spricht dieses Wort mitten in das Leben seiner Mitmenschen hinein. Und zwar mitten in die Erfahrung von Lebensfülle hinein. In unserem Predigtext sind nicht nur die Worte selbst von besonderer Bedeutung, sondern auch welchen Zeitpunkt und welchen Ort sich Jesus ausgesucht hat, um diese Worte zu sprechen. Und deswegen möchte ich zuerst einen etwas ausführlicheren Blick genau auf die Situation und die Zeit setzen, in denen Jesus diese Worte gesagt hat. Machst du eine Folie weiter? Ja, okay, genau. Also es kommen jetzt drei Bilder, genau. Jesus befindet sich zu dem Zeitpunkt, in dem unser Bibeltext erzählt wird und spricht, in Jerusalem, und zwar an einem der wichtigsten jüdischen Feste, dem Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest war und ist bis heute ein Fest der Freude und der Fülle. Denn es geht grundsätzlich darum, sich dankbar bewusst zu machen, dass Gott der Versorger und der Erhalter des Lebens ist. Es ist das jüdische Erntedankfest, mit dem kleinen Unterschied, dass die Juden das 8 Tage lang feiern konnten und wir uns inzwischen auf einen Tag oder auf einen Vormittag beschränken. Zur Zeit Jesu, als die meisten Menschen in der Landwirtschaft tätig waren, ging es in diesen Festtagen daher ganz bewusst um den Dank an Gott für die Ernte, die eingebracht wurde, die erfolgreich eingebracht werden konnte und gleichzeitig um die Bitte, dass auch für die neue Saat- und Ernteperiode Gott seinen Segen und auch den Regen schenken möge. Und ich denke, viele von euch haben vor Augen, dass zu dem Laubhüttenfest tatsächlich das Wohnen in selbstgebauten Laubhütten dazugehörte. Es war aber noch viel mehr. Es gab täglich zahlreiche Prozessionen, darunter auch einen bestimmten Ritus, bei dem an der Siloa-Quelle in Jerusalem Wasser geschöpft und zum Tempel gebracht wurde. Zur Zeit Jesu muss das Laubhüttenfest in Jerusalem tatsächlich eine 8-tägige Non-Stop-Party gewesen sein. In einer alten rabbinischen Überlieferung heißt es nämlich, wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, hat im Leben keine Freude gesehen. Wer Jerusalem in dieser Pracht nicht gesehen hat, hat im Leben keine herrliche Großstadt gesehen. Wer den Tempel nicht gesehen hat, hat im Leben kein prächtiges Gebäude gesehen. Und in einer Zusammenfassung von weiteren rabbinischen Überlieferungen heißt es, die Unmöglichkeit, sich dem Spektakel zu entziehen, lassen Schilderungen vermuten, die davon berichten, dass das vom Frauenvorhof des Tempels ausgehende Licht so hell war, dass die gesamte Stadt davon erleuchtet wurde, sodass man selbst nachts Erbsen lesen konnte. Musik, Posaunenklänge und Tanz begleiteten die Festakte. Eine Aneinanderreihung von Opfern, Gebeten, Versammlungen, gemeinsamen Mahlzeiten und Prozessionen mit der Wasserkanne zum Altar führten zu schlaflosen Nächten. Wieder eine Folie weiter. In beiden kurzen Zitaten ist von der Stätte des Schöpfens bzw. von einer Prozession mit der Wasserkanne zum Altar die Rede. Und zur Zeit Jesu war es so, dass damals vom 1. bis zum 7. Tag eine Wasserspende im Tempel dargebracht wurde. Einmal am Tag wurde im Siloa-Teich eine Kanne Wasser geschöpft, zum Tempel getragen und parallel zu einem Weintrankopfer in einem hohen Bogen in die Schale gegossen. Ich habe euch mal 2 Bilder mitgebracht. Auf dem linken Bild seht ihr die Ausgrabung der Siloa-Quelle oder des Siloa-Teiches, wie er zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Man sieht Stufen, die nach links heruntergehen und dort muss einmal das Wasser gewesen sein. Und auf dem rechten Bild seht ihr eine Rekonstruktion von Jerusalem, die auch heute in Jerusalem steht. Habe ich hier keinen Laserpointer. Ihr seht ganz oben das große Gebäude, das ist der Tempel. Hoppala, jetzt habe ich. Ich würde nochmal eine Folie zurückgehen. Wenn das Bild gleich nochmal kommt, dann achtet mal, in der Bildmitte unten seht ihr ein Gebäude, das viereckig ist und wo in der Mitte es nach Wasser aussieht. Das war der Siloa-Teich, der damals für die Juden eine ganz besondere Bedeutung hatte. Und von wo, da kommt es wieder. Und dann sieht man richtig einen Gang, der bis zum Tempel hochgeht. Über diesen Gang fand die Prozession mit der Wasserkanne statt. Die rabbinischen Texte beschreiben, dass zur Zeit Jesu diese Wasserspende wirklich als ein hochfeierlicher Moment und emotionaler Akt gestaltet wurde. Es wurde getanzt, es wurde Musik gemacht. Es gab dann am Tempel unter dem Tor tatsächlich dann diesen Ort, den man Stelle des Wasserschöpfens nannte und wo dann wirklich mit allem, was man als Mensch so produzieren konnte als Freude, das zelebriert wurde, das Wasser in den Tempel getragen wurde. Es war für die Menschen damals ein Segenszeichen, für das Wasser, das nun für die neue Erntezeit benötigt wurde. Und es gibt verschiedene Texte im Alten Testament, die diese Wasserquelle, die Siloa-Quelle und auch das Schöpfen des Wassers nochmal auch in andere Zusammenhänge und Bedeutungen stellen. In Jesaja 12, Vers 13 heißt es zum Beispiel: Ihr werdet Wasser schöpfen, voll Freude aus den Quellen des Heils. Gerade daher leiteten die Juden ihre Vorstellung ab, sie müssten beim Wasserschöpfen wirklich viel Brimborium machen, tanzen, Musik machen, jubeln, schreien, lachen, um damit einer Freude Ausdruck zu verleihen. Eine Freude, die natürlich irgendwie menschengemacht war. Oder in Hesekiel 40 bis 48, da können wir lesen über die Vision des Propheten, der seinen Mitjuden, die noch in der babylonischen Gefangenschaft, davon erzählt, dass es in Jerusalem eine Quelle geben wird, die das ganze Umland versorgt mit Wasser, die Vegetation befeuchten wird und die für einen reichen Fischbestand sorgen wird. Das war dann damals in der babylonischen Gefangenschaft ein Hoffnungsbild für die Fülle, die man sich dann in Jerusalem wieder erhoffte. Oder der Prophet Zacharja beschreibt eine Quelle in Jerusalem, die tatsächlich von Sünde und Unreinheit reinigen kann und nennt sie dann ein Kapitel später tatsächlich lebendiges Wasser. Und genau solch ein besonderes Gewässer war dieser Siloa-Teich. Winnie, machst du nochmal eine Folie weiter? Dieser Siloa-Teich wurde von der einzigen Quelle Jerusalems gespeist. Und diese einzige Quelle hatte nicht nur eine grundlegende Bedeutung für die Lebensversorgung, für das Trinkwasser in der Stadt, sondern tatsächlich auch für die gesamte Landwirtschaft rund um Jerusalem. Es war die Lebens- und Überlebensquelle. Und dieser Teich hatte genauso eine rituelle Bedeutung. Die Juden hatten tatsächlich die Vorstellung, dass dieses Wasser im geistlichen Sinne reinigen und von Sünde befreien kann. Und Jesus kennt diese Vorstellung und schickt zum Beispiel in Johannes 9 einen von ihm geheilten Blinden zu diesem Teich, um sich zu waschen. Jesus hat seine Selbstpräsentation als die eigentliche Quelle des lebendigen Wassers, also nicht an irgendeinem zufälligen Ort und einem zufälligen Tag gemacht. Er spricht sie am siebten Tag und damit am Höhepunkt des jüdischen Laubhüttenfestes, dieser Non-Stop-Party. Und er spricht sie zu den Menschen, die in den Tagen des Laubhüttenfestes mit diesem Ritus des Wasserschöpfens Gott um Lebensfülle bitten und gleichzeitig diese Lebensfülle überschwänglich und ausgelassen feiern mit Musik und Tanz und Dekoration und allem, was so ein selbstgemachtes Hochgefühl hergibt. In der historischen Situation hat Jesus mit diesen Worten eine ganz grundsätzliche Kritik an den kultischen Handlungen rund um den Tempel geäußert. Er hat versucht, den Juden klarzumachen, dass der Tempel seine Bedeutung als zentraler Ort der Begegnung mit Gott verloren hat. Und er hat darauf hingewiesen, dass kein Ritus mehr notwendig ist, um sich zu versichern, dass Gott einem wohlgesonnen ist. Mit der Sendung Jesu auf die Welt ist es nun die Gemeinschaft mit, die Beziehung zu Jesus höchst selbst, die uns Menschen nun mit Gott verbindet und erfahren lässt, wie gut Gott es mit uns meint. Und diese Intention der Kritik Jesu und ihre Bedeutung für die Menschen, das wäre eine ganz eigene Predigt wert. Auf diesen Punkt will ich heute aber nicht eingehen, sondern ich will auf einen anderen Punkt eingehen, der ebenfalls in den Worten Jesu steckt. Denn diese Worte Jesu enthalten eine zutiefst persönliche Ebene. Und gerade aufgrund des Nebeneinanders und auch Gegenübers des Predigttextes mit der Jahreslosung möchte ich diese zutiefst persönliche Ebene heute in den Mittelpunkt der Predigt stellen. Jesus spricht hier, wie schon gesagt, mitten in das Leben der Mitmenschen hinein. Menschen, die gerade auf einer selbstgemachten Welle des Hochgefühls surfen, die 7 Tage Dauerparty hinter sich haben, die gerade für sich Lebensfülle in umfassender Weise erfahren. Mit Essen und Trinken, mit Lachen, mit Musizieren und mit Tanzen. In der historischen Situation dauert es nur noch einen Tag, bis das alles ein Ende nimmt. Nur noch einen Tag, bis der harte und der anstrengende Alltag wieder das Leben bestimmt. Bis die täglichen Sorgen wieder die Oberhand gewinnen. Nur noch einen Tag, bis die hochgepuschte Freudestimmung dem ernüchternden Alltag weicht. Lebensfülle, ja. Die konnten die Juden durch das Laubhüttenfest eine Woche lang exzessiv erleben. Aber dann kam der Absturz zurück in die reale Welt und in das reale Leben. Und an diesem Punkt haben wir Menschen im 21. Jahrhundert eine grundsätzliche Gemeinsamkeit, trotz aller kulturellen und geistigen und wirtschaftlichen Unterschiede. Wir kennen ebenso das Gefühl und die regelmäßige Sehnsucht nach Lebensfülle, die wir auch immer mal wieder für kurze Momente spüren oder zu spüren glauben. Und wir kennen die große Ernüchterung über die Realität unseres Lebens mit all seinen Bereichen, in denen wir immer wieder ganz weit weg sind von dem Eindruck, in Fülle zu leben. Zwischen beiden liegt ein riesiges Gefälle. Und wie oft sind wir in unserem Leben schon von diesem Hochgefühl der Lebensfülle wieder hinunter auf den Boden der Realität gefallen. Was wir unter Lebensfülle verstehen, das ist ja von Person zu Person verschieden und hat unterschiedliche Ausprägungen und auch Schwerpunkte bei uns. Für viele Menschen bedeutet Lebensfülle, materiell gut dazustehen. Und dann zeigt sich Lebensfülle vielleicht am Handymodell und wie neu oder teuer es war. Am Funktionsumfang der Haushaltsgeräte, ob der Kühlschrank schon eine Kamera hat, damit man ihn nicht mehr aufmachen muss, um zu gucken, was einzukaufen ist. Es kann sich am Auto zeigen, am Wohneigentum, am Geld insgesamt. Und ja, wie prickelnd und spannend ist es, ein neues Handy auszupacken, in Betrieb zu nehmen oder die neue Smartwatch, den neuen Fernseher oder das neue Kino-Soundsystem fürs Wohnzimmer. Wie erhebend ist es, im Autohaus über den Lack des nagelneuen Autos zu streichen und zu wissen, ich bin der Erste, der diesen Wagen fahren wird. Und wie schnell ist dieses Gefühl doch wieder verflogen, weil das neueste Handy zum Alltagsgegenstand wird, weil das nächstbessere Modell schon wieder angekündigt oder zu kaufen ist und das eigene Gerät wieder veraltet, weil sich der Arbeitskollege doch den größeren Fernseher ins Wohnzimmer gehängt hat. Und wenn man das nagelneue Auto dann nach wenigen Tagen im Parkhaus doch schon gegen die Säule donnert, zumindest mit dem Außenspiegel. Lebensfülle, das kann für viele Menschen aber auch gleichbedeutend mit gesehen werden, mit Anerkennung sein. Und ja, was für ein Hochgefühl ist es, wenn die Chefin oder der Chef einem Lob für die eigene Leistung ausspricht? Was für ein Hochgefühl ist es, wenn man ein Statement zu einem aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Thema auf Facebook abgibt und man zahlreiche Likes und unterstützende Kommentare dafür bekommt? Und wie tief kann der Fall sein, wenn es nach dem Lob des Chefs oder der Chefin heißt, wieder Überstunden zu schieben, Schwäche und Fehler der Kollegen ausnutzen zu müssen, um das nächste eigene Lob zu erhalten? Wie tief zurück kann der Fall in die Realität sein, wenn das eigene Statement bei Facebook doch nicht auf die erhoffte Zustimmung stößt, sondern auf Desinteresse oder schlimmer noch auf Gegenkritik, wenn man auf einmal selbst angeprangert wird für die Meinung, die man geäußert hat. Lebensfülle kann für viele Menschen aber auch das Leben in Beziehungen bedeuten. Und auch hier, was für ein Hochgefühl ist der Tag der Hochzeit, der Hochzeit? Oder die Geburt der eigenen Kinder. Und was für ein Fall ist es, wenn das Hochgefühl der Geburt der Kinder durch die tagtäglichen Streitigkeiten und Kämpfe mit trotzigen und pubertierenden Kindern ersetzt wird? Wie tief ist der Fall, wenn dem Hochgefühl des Verliebtseins die Streitereien des Alltags folgen, statt zärtlicher Küsse und Umarmungen verletzende Worte und statt Eheversprechen die Scheidung? So sehr wir uns im Leben nach Lebensfülle sehnen und nach ihr streben, und so sehr wir uns auch immer wieder Momente schaffen können oder sie erleben, die sich nach Leben in Fülle anfühlen, so sehr wird uns im Leben auf dieser Welt zeitlebens die Erfahrung begleiten, dass unser menschliches Gefühl von Lebensfülle kein Dauerzustand ist. Und in diese Erfahrung und in dieses Bewusstsein hinein spricht Jesus seine Einladung. Damals an die Juden und heute zu uns. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Jesus bietet uns an, kommt zu mir, in der Beziehung zu mir, durch den Heiligen Geist, könnt ihr die wirkliche Fülle des Lebens erfahren. Ihr könnt die wirkliche Fülle des Lebens erfahren, nicht erst in der neuen Schöpfung Gottes und auch nicht erst mit dem nächsten selbsterwirkten Hochgefühl der Lebensfülle. Jesus lädt uns ein, gerade in den Tiefen der menschlichen Lebensrealität, kann ich dir die Fülle des Lebens schenken. In den Situationen unseres Lebens, in denen wir damit hadern, dass es uns materiell doch so schlecht und allen anderen Menschen materiell doch so viel besser geht, kann Jesus uns durch den Heiligen Geist die Verheißung Gottes zusprechen, dass er uns alles gibt, was zum Leben notwendig ist. Und nicht selten gehört dazu, dass wir uns dann durch den Heiligen Geist auch verändern lassen, in unseren Ansprüchen, in unserer Ansicht darüber, was wir für notwendig zum Leben halten. Aber wenn wir dazu bereit sind, uns darauf einlassen, auf neue Perspektiven für die materielle Versorgung, die wir haben, dann werden wir immer wieder auch Grund zur Dankbarkeit finden und damit die Grundlage für ein Gefühl von Lebensfülle, das viel anhaltender und viel langlebiger ist als die kurzzeitige Freude über das neueste Handy oder das neueste technische Spielzeug. In den Situationen unseres Lebens, in denen wir darunter leiden, nicht gesehen zu werden und keine Anerkennung zu erhalten, will Christus uns durch den Heiligen Geist sagen, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich liebe dich. Er kann und will uns die Zusage Gottes in unser Herz pflanzen, du bist mein geliebtes Kind. Und wenn wir diese Zusage annehmen und Wurzeln schlagen lassen in unseren Herzen, dann gibt uns das die Möglichkeit, loszukommen von der Abhängigkeit von Lob und Anerkennung durch andere Menschen. In den Situationen unseres Lebens, in denen wir mit unseren Beziehungen zu unseren Partnern, Kindern, Familienangehörigen, Freunden oder auch Kollegen hadern oder in diesen Beziehungen auch scheitern, will Gott uns durch seinen Geist Vergebung zusprechen. Ich vergebe dir. Ich spreche dich frei von deiner Schuld. Ich rechne dir deine Fehler nicht an. Lass du dir meine Vergebung an dir zur Kraft werden, anderen zu vergeben. Lass es dir zur Kraft werden, dass ich deine Fehler nicht anrechne und rechne anderen ihre Fehler nicht an. Gottes Vergebung gilt uns ohne Einschränkung. Selbst da, wo wir ein Scheitern von Beziehungen nicht mehr aufhalten, nicht mehr verhindern können, dürfen wir durch den Heiligen Geist Gottes Vergebung erfahren und erleben, dass Gott uns auch auf der Beziehungsebene immer wieder neue Möglichkeiten schenkt. In alle Bereiche unseres Lebens hinein vermag Jesus Christus uns, vermittelt durch den Heiligen Geist, wirkliche Fülle des Lebens zu schenken. Und um diese wirkliche Lebensfülle zu erfahren, müssen wir nicht erst auf die Neuschöpfung Gottes warten. Es ist die Einladung Jesu an uns, im Glauben an ihn und durch den Heiligen Geist schon jetzt immer wieder dieses Gefühl der Lebensfülle zu erfahren. Wir dürfen natürlich nicht das Leben in dieser Welt und in der neuen Welt Gottes verwechseln. Die dauerhafte Erfahrung von Fülle des Lebens ist und bleibt die Eigenschaft der neuen Welt Gottes. Dort wird alles wirklich gut sein. Aber das muss umgekehrt nicht heißen, dass hier alles schlecht und oberflächlich ist. Gerade die Erfahrung von Fülle des Lebens in unserer Lebensrealität, jenseits besonderer und auch selbstgemachter Hochzeiten, ist das Angebot Jesu an uns. Zu unserem Leben in dieser endlichen Welt gehört immer wieder die Versuchung, auf das zu schauen, was der andere oder die andere hat, in materieller Hinsicht, an Beziehungen oder an Anerkennung. Immer wieder auf das zu schauen, was andere haben und sich zu vergleichen. Und gerade für diese Lebenssituation gilt das Angebot Jesu: Wenn du Durst hast, dann komme zu mir und trinke, wenn du an mich glaubst. Denn von mir gehen Ströme des lebendigen Wassers aus. Jesus bietet uns darin einen befreienden Perspektivwechsel an. Einen Weg weg von dem Blick darauf, was wir nicht haben und woran es uns im Vergleich zu anderen mangelt, hin zu dem, was wir im Leben haben und was uns Gott in vielfältiger Weise schenkt. Dass wir immer wieder diesen Weg zu dieser Quelle des lebendigen Wassers finden. Wenn wir im Leben Durst haben, das wünsche ich uns. Und dass wir unsere Lebensquelle nicht für uns behalten, sondern teilen und andere dazu einladen, Christus als die Quelle des Lebens zu erfahren. Dazu ermutige und befähige uns der Heilige Geist. Amen. Wir singen gemeinsam.